Resonanzen, Gedanken zu 200 Jahren Karl Hau, eine Erinnerung für die Zukunft. Matthias Brodbeck Festrede aus Anlass des 200. Gründungsjubiläums der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt in Karl Hau, gehalten am 21. April 2017, Digitalvertonung für www.fröbelweb.de. Wenige Monate sind erst vergangen, seit im nahen Griesheim das 200. Jubiläumsjahr der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt, der ersten fröbelschen Gründung, eingeläutet wurde. Um Johannes 1817 zog die Anstalt, wie Bildungseinrichtungen damals hießen, nach Karl Hau um. Fröbel wollte, wie er es in einem Brief an Heinrich Langenthal ausdrückte, sein Marschquartier mit einem Standquartier tauschen. Hier schimmerte wohl noch die Sprache der Lützower Kriegskameraden durch. Bis zum wirklichen Standquartier lag vor Fröbel und seinen erziehenden Familien jedoch noch jede Menge Arbeit. Aber an Fantasie dürfte es nicht gefehlt haben, war das Dorf 1817 wohl in einem recht beklagenswerten Zustand. Hier ein Erziehungstal, so gab Fröbel seine Empfindungen beim Anblick des idyllisch gelegenen Örtchens Karl Hau Jahre später in einem Brief an die Frauen in Karl Hau wieder, 166 Jahre danach, im Juni 1983, kam ich, auf der Suche nach Stoff für eine Belegarbeit über Friedrich Fröbel, zum ersten Mal in das Erziehungstal, und es geschah Eigenartiges mit mir, nicht nur die Menschen, auch der Ort schien mit mir zu sprechen. Kaum hatte ich mein Quartier im damaligen Sanitätsraum im Oberhaus bezogen, da brach ein Gewitter los. Gewitter kämen zwar selten in dieses Tal, sagte man mir, aber hätten sie sich erst einmal zwischen den Bergen verfangen, dann blieben sie auch. Durch das geöffnete Fenster forderten mich die Linden am Wächterbrunnen mit ihrem Duft auf, mich zu ihnen zu setzen. Es entspann sich ein Gespräch mit den Natur- und den Menschenwerken, das Erziehungstal und ich, wir wurden in diesem Gewitterregen Freunde. Wiederholt hat mich in all den vergangenen Jahren der besondere Zauber der Karlhauer Anstalt gefangen genommen, einiges davon ist mir in tiefer Erinnerung geblieben, besonders jene Nacht vom 11. zum 12. September 2001. Wohl kein Mensch wird je vergessen, wo er an diesem Tage, in dieser Nacht war. Im Gästezimmer des Unterhauses hätte ich wohl eine schlaflose Nacht gehabt, wäre da nicht das ruhige Schlagen der Turmuhr gewesen, das tausende Kilometer fern von New York auch in jener Nacht Geborgenheit und Frieden verhieß, einläuten, das für mich diesen Verheißungsklang bis heute behalten hat. Seitdem mir die Ehre angetragen wurde, zum 200. Geburtstag der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt in Karl Hau diese Festrede zu halten, gingen mir tausende Gedanken durch den Kopf. Die Schulpädagogik Fröbels gründlich zu beleuchten war einer der ersten. Ein anderer, eine Reise durch 200 Jahre wechselvolle Geschichte der Karlhauer Anstalt zu machen. Doch wurde mir langsam klar, das eine wie das andere würde den Rahmen einer solchen Rede sprengen müssen. Einerseits, Fröbels Schulpädagogik ist von höchster Komplexität. Man müsste so vieles ansprechen, zum Beispiel die drei Säulen seiner Pädagogik, Pestalozzi's Elementarmethode, Sphäre Philosophie, Mineralogie, den sprechenden Würfel, die Gliederung des Unterrichts in begründende, übende und ausführende Klassen, die Unterrichtsgegenstände, den Helberplan, entwickelnd erziehende Menschenbildung, die Vermittlungsschule und. Helmut Heiland kommt das Verdienst zu, aus unzähligen Briefen, Notizen, Aufsätzen, Zeitschriften, den Karlhauer Werbeschriften und der Menschenerziehung nicht nur fröbelsche Schulpädagogik extrahiert, sondern auch deren Entwicklung und Rezeption bis in die heutige Zeit kritisch und akribisch beleuchtet zu haben. Überlassen wir es der morgigen Fachtagung, in einzelne Aspekte vertiefend vorzudringen. Andererseits, wie viele Geschichten haben sich in und um Karl Hau in 200 Jahren angesammelt, manche harrt noch ihrer Wiederentdeckung. Eines Tages wird sicher auch das heute Gegenstand des Erinnerns sein. Wie wird man sich an das Karl Hau des Jahres 2017 einst wohl erinnern? An einem Ort wie Karl Hau berühren sich Vergangenheit und Zukunft in besonderer Weise. Natürlich ist eine solche Schule ein besonderer Ort des Erinnerns. Jede Schule ist aber vor allem auch ein Ort des Träumens und Planens, der Ideen und der Zukunftshoffnungen junger Menschen, Erinnerung und Vorausschau. Lassen Sie uns also eine Brücke in den Strom der Zeiten bauen und von ihr aus in beide Fernen schauen, aufs Vergangene, hier und da auch in die Zukunft, vor allem aber dabei auch auf hier, heute und auf uns. Erinnern und Zukunft scheinen ja nur auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun zu haben. Sogar vorausschauendes Autofahren bedarf des Blickes in den Rückspiegel. Erinnern für die Zukunft, vorwärtsgewandtes Erinnern, dafür fand Friedrich Fröbel in jenem Jahr 1817, dem Jahr des 300. Reformationsjubiläums, den Begriff lebendiges Denkmal. Er wollte seinem großen Glaubenshelden Martin Luther kein Denkmal in Stein und Eisen gesetzt sehen. Stattdessen holte er zwei Nachfahren der Luther-Familie nach Kailhau, um ihnen zu ermöglichen, ihrem großen Vorfahren nachzueifern, zwei Lutherknaben als lebendiges Denkmal für ihren Ur-Ur-Ur-Urgroßonkel. Denn wohl ist die Schule das Höchste, aber nur dann, wenn sie Leben ist, schrieb Fröbel 1817 an Heinrich Langenthal. Schulen, so hört und liest man allenthalben, würden auf das Leben vorbereiten. Welch eigenartige Sicht auf das Leben und auch auf Kinder. Kindheit ist kein davor. Sie ist für die meisten Menschen vielleicht der Lebensabschnitt, an den sie sich mit besonderer Liebe und Freude erinnern. Lebensvorbereitung, welche Anmaßung und Abwertung. Schauen wir beispielsweise dagegen auf die Pädagogik der Achtung des Kinderarztes und Pädagogen Janusz Korczak. So steht hinter dieser, so Jürgen Oelkers, die Idee, dass sich Kinder und Erwachsene nicht grundsätzlich unterscheiden, sondern lediglich eine Erfahrungsdifferenz angenommen werden kann. Das Leben zu sein heißt aus solcher Perspektive für eine Schule, das Kinderleben, die Entwicklung, die Bedürfnisse, das Denken, Fühlen und Handeln des Kindes wahrzunehmen, zu respektieren, behutsam zu lenken. Vorschreibend, nachgehend würde Fröbel gesagt haben, zum Kinderleben gehören die vielen kleinen und großen Wunder der Welt. Sie bringen Kinder zum Staunen, führen zum Fragen, zum Wissenwollen. Warum ist aber in der pädagogischen Literatur vom Phänomen des Staunens so wenig zu finden? Thomas von Aquin wird die Feststellung zugeschrieben, dass das Staunen Sehnsucht nach Wissen sei, ähnlich ein Albert Einstein zugeschriebener Satz: Es ist das Wesen eines jeden Intellekts, ein Wunder in etwas zu verwandeln, das man begreifen kann. Begreifen wir das Staunen unserer Kinder als Sehnsucht nach Wissen und verstehen, Sehnsucht, dieses Wort, taucht in Fröbels Menschenerziehung recht häufig auf, Sehnsucht nach dem Erfassen und Verstehen der Naturzusammenhänge, Sehnsucht nach den Geschichten aus der Vorwelt, und die Sehnsucht nach Geschichten, so meine feste Überzeugung, ist eine der stärksten Motivationen für das Lesen-Lernen. Vielleicht hat der manchmal beklagte Motivationsmangel unserer Kinder ja auch damit zu tun, dass wir ihre Sehnsüchte nicht immer verstehen und sie unsere Erziehungsbemühungen dann nur als vorschreibend, aber nicht auch als nachgehend wahrnehmen. Wie viele Orte und Gelegenheiten zum Staunen, zur Befriedigung der Sehnsucht nach Wissen, birgt gerade ein Ort wie Kailhau. Und weil wir es gerade mit Denkmälern hatten, Kinder brauchen Staunmäler. Auch Erwachsene staunen ja mitunter noch, zum Beispiel, wenn Kinder mit spielerischer Sicherheit mit Computern, Tablets und Smartphones agieren. Ich schreibe dies nicht zuletzt den als intuitiv bezeichneten Benutzeroberflächen zu. Auch hierfür ein Einstein zugeschriebenes Zitat: Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk, der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Auch Intuition scheint uns in die Wiege gelegt zu sein, Kinder scheinen sie noch nicht verloren zu haben. Richten wir kindliches Lernen aber nicht vielleicht doch zu vordergründig an Rationalem aus? Welche Rolle spielt Intuition beim schulischen Lernen? Ist sie nicht ein Teil unserer Weltbeziehung? Schenken wir ihr genügend Beachtung? Kommt es beim Lernen und in unserer Entwicklung nicht vor allem auf Weltbeziehung an? Erlebt das Kind sich als in eine Welt gestellt, die es annimmt, auf seine Lebensäußerungen reagiert, seine Neugier nährt, auf seine Fragen antwortet, oder erlebt es sich als geworfen in eine stumme, kühle, ja vielleicht sogar zurückweisende und feindliche Welt? Der Soziologe Hartmut Rosa diskutiert in seinen Büchern Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung und dem gemeinsam mit Wolfgang Endres veröffentlichten Buch Resonanzpädagogik diese Fragen auf eine Weise, die mich immer wieder zu der Frage führt, ob, und wenn ja welche, Bezüge zum schwere-philosophischen Denken, zur Pädagogik Fröbels herstellbar wären, beispielsweise zu dem, was er einst in den Begriff Lebenseinigung fasste. Eine Resonanzbeziehung, so definiert Hartmut Rosa, ist eine Antwortbeziehung in dem Sinne, dass das Subjekt eine Antwort von der Welt erhält, dass es die Welt als mit eigener Stimme sprechend erfährt und dann selbst auch wieder darauf reagiert. Die erste Begegnung mit Karl Hau im Gewitterregen war für mich ein solcher Moment der Antwortbeziehung und der, wie es Rose ausdrückt, Anverwandlung. Anverwandlung, mag sein, manchem klingt das ein wenig befremdlich, zu lyrisch für die Mühen der pädagogischen Ebenen, doch lassen wir uns einmal darauf ein, was Hartmut Rosa damit meint. Anverwandeln meint, sich einen Weltausschnitt, einen Stoff so anzueignen, dass man sich selbst dabei verwandelt. Das Subjekt be- und verarbeitet den Stoff und verändert dabei sich selbst ebenso wie den bearbeiteten Weltausschnitt. Im Gegensatz dazu bedeutet reines Aneignen nur, sich etwas einzuverleiben, es unter Kontrolle zu bringen oder verfügbar zu machen. Ein auf Anverwandeln, auf Herstellen von Weltbeziehung zielender Unterricht portioniert den Stoff nicht in gut verdauliche Häppchen für eine mehr oder weniger kulinarische Einverleibung, sondern, und so scheinen wir nahe bei Fröbel zu sein, verzichtet auf Zerteilung, auf den zerteilenden Geist, der, so Fröbel, alle Dinge töte. Das Erziehungstal ist ein Ort, an dem sich die Welt für all das zu öffnen scheint. Seit 34 Jahren, einem Sechstel der Zeit des Bestehens der Karlhauer Anstalt, habe ich diese nun mal aus der Nähe, mal aus der Distanz miterleben dürfen. So erinnere ich mich noch genau, wie mich das einst morbide Unterhaus ansprach, um Hilfe flehte. Große Hoffnungen hatte man kaum noch, man vernahm wohl gar aus fernen Amtsstuben, die Zeit würde es richten. Es kam anders, das Unterhaus als Ausgangspunkt der Karlhauer Anstalt wurde gerettet, Karlhau blieb und bleibt ein lebendiges Denkmal, ein Ort, an dem pädagogische Gedanken entwickelt und praktiziert wurden und werden. Dabei ist Fröbel zu machen gar nicht so einfach. Kindergarten darf sich eine Einrichtung auch dann nennen, wenn sie recht wenig mit Fröbel zu tun hat. Seine Schulpädagogik wird momentan nur von wenigen Insidern wahrgenommen, obwohl manche fröbelsche Idee in den Schulen im Allgemeinen und auch im Besonderen, sprich, in anderen reformpädagogischen Ansätzen, Fuß gefasst hat. Es ist auch nicht einfach, Fröbel zu lesen, erst recht nicht, ihn zu verstehen. Es gelang ihm nicht immer, das Gemeinte in zugängliche Formulierungen zu fassen, was schon manch Zeitgenosse beklagte. Madame Moreau vermutete 1932 dazu, die Begriffe unserer Sprache, die abheben und abgrenzen, sind schlecht geeignet, das zwischen dem Kind und der Welt schwebend sich realisierende Leben zu schildern, wie sehr, das weiß der moderne Psychologe, der heute Ähnliches sagbar zu machen hat. Fröbels Versuch, sich ja recht deutlich zu machen, führt ihn leider oft zu missverständlichen Formulierungen. Nur vom Sinn des Ganzen her versteht man durch die rationalistisch anmutenden Forderungen hindurch das ganz im Gegenteil gerade nicht rationalistisch gemeinte und mancher mag auch fragen, ob eine Pädagogik des 19. Jahrhunderts heute überhaupt up to date sein kann. Michael Winkler sah sich 2010 zu der bemerkenswerten Feststellung veranlasst, dass Fröbel nicht zeitgemäß sei, nicht, weil er dem Denken und der Sprache des beginnenden 19. Jahrhunderts verhaftet blieb vielmehr, weil er unserem gegenwärtigen pädagogischen Denken voraus ist, was er erkannt und verstanden hat, vor allem, wie er versucht hat, für die Komplexität vorrangig der kindlichen Entwicklung eine angemessene theoretische Sprache, zureichende Begriffe und eine sinnvolle Praxis zu entwickeln, das geht kaum zusammen mit dem, was gegenwärtig als Pädagogik diskutiert wird. Da geht es um Steuerung, Messung und Bewertung, um Integration von Bildungslandschaften, um neue Institutionen, um Choreografien des Unterrichts, vor allem jedoch überall um Schule und Instruktionspädagogiken. Als der neue Thüringer Fröbel-Verein vor etlichen Jahren einen Schulversuch auf die Beine stellen wollte, wurde ich gefragt, was denn an Fröbel das Spektakuläre sei. Das hat etwas von dem Zeitgeist, zu dem Fröbel nicht recht passen will, Komplexität, Ganzheitlichkeit, einem, so Fröbel zerteilenden Geist entgegenzusetzen, das scheint freilich wenig spektakulär zu sein. Dabei hat sich bei Fröbel, will es scheinen, mancher zumindest häppchenweise bedient. Einmal wird er als Initiator der Landerziehungsheime gesehen, dann ist er wieder einer der Urväter der Arbeitsschule, bemerkenswert dabei, dass er im Zusammenhang mit dem Helberplan in einem Brief an den Meininger Oberkonsistorialrat Mosengeil Überlegungen zur polytechnischen Schule darstellt, mitnichten also ein Begriff späterer Zeiten, man sollte mit vorschnellen Protagonisten bzw. Erfinderzuschreibungen vorsichtig sein. Lassen wir zum Beispiel Volkmar Steu seinen Platz in der Pädagogikgeschichte dafür, mit der Wanderung von Jena zum Inselsberg am 21. August 1853 zum Protagonisten der Schulwandertage geworden zu sein. Jedoch, in Kailhau hat es von Anfang an die jährlichen Wandertage auch gegeben, ja bereits an der Grunerschen Musterschule in Frankfurt am Main gab es sie. Ich will keine Heldenverehrung Fröbels zelebrieren, aber doch geht manch schöpferische Idee auf ihn zurück. So stellte Helmut Heiland fest, dass auf ihn der Begriff Schulleben zurückzuführen sei, auch wenn er für Kailhau vor dem Hintergrund erziehender Familien eine andere Bedeutung hatte, als heute. In der Menschenerziehung taucht der Begriff mehrfach auf. Helmut Heiland schreibt, gemäß dem Sphäregesetz der Vermittlung von innen und außen, von Geist und Natur hat die schwerische Erziehung in Kailhau, Leben und Schule, Familie und Schule zu integrieren versucht. Schulleben ist also nicht dem Unterricht entgegengesetzt, sondern identisch mit erziehendem Unterricht. Fröbels Weltruhm begründet vor allem der Kindergarten. Mardamucho schrieb, dass dieser die Konsequenz seiner eigentlichen großen Entdeckung gewesen sei, die wir in der Geschichte der Pädagogik gerade ihm verdanken, der Entdeckung des Kindes, des wirklichen Kindes. Diese Entdeckung des wirklichen Kindes hat vor allem auch mit der Erkenntnis zu tun, dass das Kind für Lernen und Entwicklung des Spielens bedürfe. Dafür entwickelte und realisierte er mit seinen Spielgaben und Beschäftigungsmaterialien ein noch heute verwendetes Instrumentarium. Der Kindergarten wurde nicht ein weiterer Ort der Aufbewahrung, sondern realisierte, wie wir es heute sagen, die Trias von Bildung, Erziehung und Betreuung. Fröbel kann darüber hinaus mit der Schaffung des Berufes der Kindergärtnerin, eines der ersten Ausbildungsberufe für Frauen in Deutschland, durchaus auch als ein Protagonist der frühen Frauenemanzipation gesehen werden. Hüten wir uns aber vor dem zerteilenden Geist, Fröbel in den Kindergartenerfinder, den Schulmann, den Berufspädagogen zu trennen. Die institutionelle Trennung von frühkindlicher Erziehung und Schulerziehung war nie von ihm beabsichtigt. 1829, 11 Jahre vor Gründung des Kindergartens, konzipierte er im Helber Plan bereits auch eine der Volkserziehungsanstalt vorgeschaltete Pflegeanstalt für 3- bis 7-jährige Waisenkinder. Das war noch nicht der Fröbel, der um 1836 im schweizerischen Burgdorf die Grundelemente pestalozzischen Elementarunterrichtes, Sprache, Form und Zahl, als im kindlichen Spiel integriert erkannte. 1837, zurück in Deutschland, beginnt er in Blankenburg mit Konzipierung, Herstellung und Vertrieb von Spielgaben und Beschäftigungsmaterialien, ein Meilenstein auf dem Weg zum Kindergarten. Diesterweg schreibt Jahre später, der rechte Kindergarten ist ein Spielgarten, eine Spielschule. Doch will Fröbel diesen Namen nicht, indem ihm der Ausdruck Schule zu stark das positiv gegebene und nicht genug das in dem Kindergarten als Garten wirkende Element der freien Entwicklung bezeichne und so weiter. Fröbel wollte für den Kindergarten den Namen Schule nicht, die Trennung frühkindlicher von schulischer Erziehung aber, wie sie durch die Reichsschulkonferenz 1920 zementiert wurde, war weder das Ziel Fröbels noch der Fröbel-Bewegung, deren Ziel ein einheitliches staatliches Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Hochschule war. Die Formulierung Fröbel als Schulmann mag helfen, uns auf diese Sequenz fröbelscher Pädagogik zu fokussieren. Sieht man jedoch die schwere philosophische Dimension seines Denkens und Tuns, wird klar, dass eine Zerteilung Fröbels in den Kindergartenerfinder, den Schulmann und den Berufspädagogen dem in dieser Weltsicht begründeten Anspruch kaum gerecht werden kann. Auf eine nicht durch institutionelle Grenzsetzungen zerteilte Entwicklung, Bildung und Erziehung des Kindes zielt heute der Thüringer Bildungsplan 0 bis 18 ab. Wie wäre dieser eingeschlagene Weg konsequent im Sinne Fröbels weiterzudenken, weiterzugehen? Fröbel selbst betreffend schlage ich für künftige Ehrungen schon einmal die Formulierung vor, Fröbel, der Pädagoge wider den zerteilenden Geist. Fröbel beschrieb 1827 in einem autobiografischen Brief an den Meininger Herzog Bernhard seine Erfahrungen bei Pestalozzi in Iverden, bei dem zerteilenden Geist, bei den vereinzelnden Richtungen des Ganzen, bei der mehr zufälligen äußerlichen als notwendiger innerer Einheit des Ganzen musste notwendig das Ganze sich selbst den Tod geben, sich selbst das Grab graben. In diesem Brief schilderte er auch Erlebnisse zerteilenden Geistes aus seiner eigenen Schul- und Studentenzeit. Ich erinnere, denn wohl ist die Schule das Höchste, aber nur dann, wenn sie Leben ist. Es steht mir nicht an, eine verallgemeinernde Lanze über heutigen Schulunterricht zu brechen. Viele kluge und engagierte Pädagoginnen und Pädagogen gestalten mit ihren Schülern lebendigen Unterricht, lebendige Schule, freilich nicht immer und überall. Dafür stehen beispielhaft die Darstellungen von John Taylor Gatto, der über 29 Jahre als Lehrer tätig war. 1989 bis 1991 wurde er als New York City Teacher of the Year und 1991 gar als New York State Teacher of the Year ausgezeichnet. Dann jedoch begründete er in einem Brief an das Wall Street Journal seinen Rückzug aus dem Schuldienst. Im Buch Verdummt nochmal, englischer Originaltitel, Dumbing Us Down, reflektiert er, was aus seiner Sicht Schule mit Kindern mache. Er nennt 7 Lektionen, die er lehre, von denen ich hier verkürzt 3 wiedergebe. Neben Gleichgültigkeit, die eigentliche Lektion der Pausenglocke ist, dass es keine Arbeit gibt, die es wert ist, zu Ende geführt zu werden, und intellektueller Abhängigkeit. Gute Schüler warten darauf, dass ein Lehrer ihnen sagt, was sie tun sollen. Experten treffen alle wichtigen Entscheidungen. Wir haben ein Leben aufgebaut, das auf Menschen angewiesen ist, die tun, was man ihnen sagt, weil sie nicht wissen, wie sie sich selbst sagen können, was sie tun sollen, gehört zu den Lektionen vor allem Verwirrung. Alles, was ich lehre, ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ich unterrichte Beziehungslosigkeit von allem, Verbindungslosigkeiten. Denken Sie an die großen Abläufe in der Natur, Laufen und Sprechen lernen, die Wanderung des Lichtes von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang, die tradierten Abläufe auf einem Bauernhof, in einer Schmiede oder beim Schuhmacher, oder die Vorbereitung eines Erntedankfestes. Alle Teile stehen in vollkommener Harmonie zueinander, jede Handlung hat ihre Rechtfertigung in sich selbst und beleuchtet Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen. Schulinhalte sind nicht so, ich unterrichte die Zusammenhanglosigkeit von allem, eine unendliche Fragmentierung, das Gegenteil von Zusammenhang. Eine fragmentierte Welt ist schwerlich unverwandelbar. Fröbel wie auch Gatto beklagen einen Unterricht, der antwortende Weltbeziehung, Resonanz unmöglich macht. Sie beklagen Zusammenhanglosigkeit, Losgelöstheit der Schule von Lebenswirklichkeit. Der Unterschied liegt in ihren Konsequenzen. Während Gatto seit seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst im Staat New York ein Protagonist des Homeschooling ist, wählte Fröbel den Weg des Schulemachens. Und in Kalhau insbesondere hat Fröbel Schule gemacht. Ein Kernsatz seines schweren philosophischen Welt- und Erziehungsverständnisses, oder seiner Weltbeziehung, ist in einer der Kalhauer Werbeschriften von 1821 zu finden. Das Wesen jedes Dinges ist Einheit. Einheit ist das, was Mannigfaltigkeit in sich schließt, das Gemeinsame einer Mannigfaltigkeit. Soll Einheit sich entwickeln, so muss es in, durch und an Entwicklung der Mannigfaltigkeit geschehen. Nach Helmut Heiland ist in Fröbels Weltbild Gott die absolute Einheit, Schöpfer alles Seienden. Jedes Einzelne trägt das große Ganze in sich. Jedes Seiende, Dinge, Pflanzen, Tiere, der Mensch, ist Kreatur Gottes, enthält als Wesen Göttliches, den göttlichen Funken als Einheit. Mannigfaltigkeit ist eben nicht Zusammenhanglosigkeit, Zerteilung, sondern Erscheinungsweise von Einheit. Das veranschaulichen seine Spielgaben, die als Einheit mit der Potenz, Schönheits-, Erkenntnis- bzw. Lebensformen entstehen zu lassen, in ihren Behältnisse ruhen. Die so im Spiel entstehenden Mannigfaltigkeiten tragen die Potenz in sich, wieder zu dieser Einheit zusammenzufinden. Das zeigt sich aber auch in seiner Schulpädagogik, wenn er beispielsweise in der Menschenerziehung formuliert, der Zweck des Unterrichts sei, die Einheit aller Dinge und das Ruhen, Bestehen und Leben aller Dinge in Gott zur Einsicht zu bringen, um dieser Einsicht gemäß einst im Leben handeln und wirken zu können. Die an der Sphäre Philosophie orientierte Pädagogik manifestiert sich in Formulierungen wie Innerliches äußerlich und Äußerliches innerlich machen bzw. später im Begriff der Lebenseinigung. Der Weg dorthin hieß Menschenerziehung, später ausdifferenzierend entwickelnd erziehende Menschenbildung. Diese Ausdifferenzierung halte ich für wichtig. Ging es doch eben nicht nur um Bildung und Erziehung, sondern auch um Entwicklung. Dies macht den Anspruch deutlich, Selbstwerdung zu unterstützen, dem Lernenden eine Subjektrolle zuzugestehen, was Fröbel freilich bereits 1826 in der Menschenerziehung andeutete, indem er schrieb, alle wahre Erziehung und Lehre, aller wahre Unterricht, Der echte Erzieher und Lehrer muss in jedem Augenblicke, muss in allen seinen Forderungen und Bestimmungen also zugleich doppelendig, doppelseitig sein, gebend und nehmend, vereinend und zerteilend, vorschreibend und nachgehend, handelnd und duldend, bestimmend und freigebend, fest und beweglich. Otto Friedrich Bolenow schrieb dazu, dass der Unterschied zwischen beiden Verfahrensweisen der zwischen einem Machen auf der einen Seite und einem Wachsenlassen auf der anderen sei. Das heißt auch, eine Schule, die Leben ist, sieht im Schüler nicht nur das Objekt des Lehrens, sondern vor allem das Subjekt des Lernens. Bereits Comenius hatte neben dem Begriff Didaktik, Lehre Kunst des Lehrens, den Begriff Mathetik, Lehre Kunst des Lernens, gestellt. Eigenartigerweise schien der Begriff Mathetik bis vor wenigen Jahrzehnten faktisch verschwunden zu sein. Auch im pädagogischen Alltag scheint die Ansicht immer noch recht weit verbreitet zu sein, dass man nur der richtig gemachten Instruktion bedürfe, um den gewünschten Lernerfolg zu erreichen. Wenn wir bei unseren Schülern aber das Lernen des Lernens zum Ziel haben, so müssen wir Hugo Gaudis 1917 formulierten Imperativ ernst nehmen, der lautet, so paradox das klingen mag. Der Schüler muss Methode haben, dem Lehrer aber muss die Methode, seinen Zögling zur Methode zu führen, eigen sein. Trotz aller Bemühungen, die sich mit Formulierungen wie individuelle Förderung bzw. individualisiertes Lehren und Lernen verbinden, bis heute findet in der pädagogischen Wissenschaft der Mathetik, Begriff meist nur marginale Verwendung. Da wird argumentiert, dass moderne Didaktik, Konzeptionen das mit Mathetik gemeinte bereits enthielten. Aber würde nicht gerade die Verwendung des Begriffs zur Schärfung des Bewusstseins im pädagogischen Denken und Handeln beitragen können? Mathetik gewänne noch an Bedeutung, wenn nicht an Eignung im Sinne von Einverleibung Ziel pädagogischen Handelns wäre. Die Herstellung von Weltbeziehung durch Anverwandlung wäre wohl als ein noch wesentlich individueller geprägter Prozess anzusehen. Was Anverwandlung gegenüber Aneignung abhebt, verdeutlicht Hartmut Rosa eindrücklich am Beispiel Gedichtinterpretation. Die Kompetenz zu haben, ein Gedicht zu interpretieren, bedeutet, ich kann das Reimschema identifizieren, das was Maß, den Rhythmus erkennen, ich kann es einer Epoche zuordnen und die literarischen Topoi identifizieren, ich kann damit virtuos umgehen, ohne dass mir dieses Gedicht etwas sagt, ohne dass es irgendetwas mit mir macht. Dann hätten wir es hier mit Kompetenz ohne jede Resonanz zu tun. Das gilt für alle anderen Fächer auch, für den Umgang mit Geschichte, Physik oder Biologie. Entwicklung resonanter Weltbeziehung gelingt nicht von allein. Neben resonanten Weltbeziehungen sieht Hartmut Rosa auch solche, in denen die Welt dem Individuum indifferent, gleichgültig oder gar repulsiv, ab- bzw. zurückweisend, gegenübertritt. Das Resultat ist Entfremdung, der Gegenbegriff zur Resonanz. Entfremdung entsteht da, wo Weltanverwandlung nicht mehr gelingt. Unterricht gelinge, wenn die Achsen des Dreieckes Lehrer, Schüler, Welt resonant sind, wobei dem Lehrer aber durchaus die Rolle der ersten Stimmgabel zukomme. In einem Brief an Max Leidesdorf schreibt Fröbel, dass ein jedes nur am Entgegengesetzten und durch das Entgegengesetzte erkannt werde, dass aber, wo Trennung und Entgegensetzung besteht, Vermittlung gefordert werde. Im Leben selbst und in der Liebe sieht er die Vermittlungsinstanzen für innere Lebenseinigung, für das Einswerden des Individuums mit Menschheit, Natur und, für Fröbel wesentlicher Teil seines Resonanzdreieckes, Gott, in repulsiven, feindlichen oder indifferenten, gleichgültigen Beziehungen werden sich weder Bindungen, noch Interessen, Neugier und Begeisterung entwickeln können. Hartmut Rosa macht darauf aufmerksam, dass in der Rock- und Popmusik, in der Literatur und im Film die Darstellung schulischer Repulsionserfahrungen gegenüber Resonanzerfahrungen deutlich dominiert. Er hebt unter vielen Beispielen besonders den Welthit der Rockband Pink Floyd The Wall hervor. We don't need no education, wir brauchen keine Belehrungen, we don't need no tugt control, wir brauchen keine Gedankenkontrolle, no dark sarcasm in the classroom, keinen dunklen Sarkasmus im Klassenzimmer. Teacher leave them kids alone, Lehrer, lass die Kinder in Ruhe, hi teacher leave them kids alone, Lehrer, lass die Kinder in Ruhe. Selbst im Film Die Kinder des Monsieur Mathieu gibt es Resonanz nur zwischen Mathieu und seinen Schülern, in einer ansonsten aber deutlich repulsiven Schulumgebung. Nur eine dem Individuum antwortende Welt ermöglicht Fragen, Neugier, Wissen wollen, Staunen, Interesse, Lust, Freude, Freisein von Ängsten. Nur eine antwortende, also resonante, Welt kann entwickelnd erziehende Menschenbildung, kann Lebenseinigung realisieren. Repulsion und Resonanz gehören auch zu den Ur-Erfahrungen Friedrich Fröbels. Schon nach dem Tod der leiblichen Mutter erfuhr er durch die Stiefmutter das, was ich in die Worte Mobbing im Elternhaus fassen möchte. Ab dem 11. Lebensjahr erlebte er bei seinem Onkel in Stadt Ilm das Kontrastprogramm. Liebe, Wärme, Güte, Zutrauen. Der junge Friedrich trank frischen Lebensmut. Gelegentlich wird behauptet, dass Ausgrenzung und Liebesentzug, kann man Liebe überhaupt entziehen, in ihm das spätere Reflektieren über kindliche Entwicklung und Erziehung bewirkten. Ich behaupte, dass es, wenn schon, eher diese Kontrasterfahrung gewesen sein könnte. Ausgrenzung: Vor einer Fortbildungsveranstaltung in einer Kindertagesstätte bat man mich, dazu zu sprechen, was wohl Fröbel über Inklusion gesagt hätte. Mit einer Gegenfrage sollte man nicht antworten, darum tue ich es, hätte aus schwere philosophischer Sicht für Fröbel, das Wesen jedes Dinges ist Einheit, Einheit ist das, was Mannigfaltigkeit in sich trägt, hätte für ihn Exklusion, also Ausgrenzung oder auf Fröbel Deutsch, menschenzerteilender Geist, überhaupt denkbar sein können. Helmut Heiland schreibt 2002 nach einer Reise deutscher Bildungsminister gen Finnland nach dem PISA-Schock. Fröbel bejaht die hohe Bedeutung der Bildungsförderung von Kindern in der Familie wie im familiennahen Kindergarten. Er bietet in Kalhau einen familiennahen erziehenden Unterricht, der nicht selektiert, sondern individuell bildet und fördert. In den beiden Erziehungsfeldern, im Kindergarten, Spielpflege, wie in der Schule, erziehender Unterricht, werden sprachliche wie mathematisch-naturwissenschaftliche Qualifikationen im Rahmen der Elementarbildung angesprochen. Fröbel setzt sehr früh mit der individuellen Bildungsförderung an. Die erziehenden Familien ermöglichten einen Umgang mit Heterogenität, der des Inklusionsbegriffes wohl nicht bedurfte. Als Beleg mag man die Lutherbrüder aus Myra werten. Schilderungen von Mitzöglingen zeigen, dass vor allem Ernst Luther heute als hochgradig bildungsbenachteiligt gelten würde. Seinem hohen individuellen Förderbedarf muss Kalhau damals entsprochen haben, denn Ernst Luther verdanken wir das Fröbel-Symbol schlechthin. Als Steinmetz schuf er nach Entwürfen Middendorfs in Dankbarkeit für Fröbel dessen ersten Grabstein, die übereinander gedürmten Teile der zweiten Spielgabe. Zurück nach Kalhau. Kalhaus Stärken: Repulsivität, Zurückweisung, ist nicht die Form von Weltbeziehung, die sich für mich mit Kalhau verbinden lassen würde. Ich erinnere mich an einen Jungen, der vor einigen Jahren in das Erziehungstal kam. Er musste Repulsion an seiner vorhergehenden Schule erlebt haben, war er doch von dort mit großer Regelmäßigkeit weggelaufen, wovor, nach wenigen Wochen an der Kalhauer Schule war er wie verwandelt. Im Rahmen des Projektes Polytechnik und Natur zeigte er bald Interesse an den auf dem Schulgelände laufenden Arbeiten und machte sich mit Freude nützlich. Fortan war er ständig im Schulgelände mit einem Hammer anzutreffen. Ob dabei anfänglich allen wohl zumute war, weiß ich nicht. Mut, Zutrauen und pädagogisches Feingefühl haben aber Früchte getragen. Der leider viel zu früh verstorbene Wolfgang Anschütz schilderte mir einmal, dass er mit neu aufgenommenen Kindern anfänglich jeden Tag in den Wald gegangen sei und beobachtet habe, dass manche anfangs ihren Frust mit Knüppeln an Bäumen und Sträuchern ausgelassen hätten. Dies legte sich ohne vordergründige pädagogische Einwirkung binnen weniger Tage. Wolfgang Anschütz hatte das Antworten der Natur überlassen. Vielleicht verstanden die Kinder ja, es kommt keine Aggressivität zurück. Nun war Raum für Lernen mit und in der Natur. Wer das Schulgelände in Kalhau betritt, wird von allen Seiten Freundlichkeit, Interesse und Entgegenkommen, ja Resonanz spüren. Dabei ist es vielleicht gar nicht immer so einfach, einen normalen Schulbetrieb und die vielen interessierten Besucher unter einen Hut zu bringen. Tatsächlich kommen immer wieder Menschen, auch aus fernen Ländern, hierher. Was mögen Sie hier suchen? Professorin Ruth Moore aus San Antonio, Texas, beantwortete mir diese Frage, ins Deutsche übertragen. So, wir wollen erfahren, wie wir unsere Spielplätze und Schulen von Wettkampfstätten wieder in Spiel- und Lernstätten verwandeln können. Dies könnte auch ein Teil der Motivation vieler fernöstlicher Besucher sein. Zwischen den gesprochenen Zeilen glaube ich immer wieder zu hören, dass man auf der Suche nach Alternativen zu Leistungsdruck und Überfrachtung beim Entdecker des wirklichen Kindes sei. Auch heute kann man die Kalhauer Schule als ein im positivsten Sinne lebendiges Denkmal ansehen, wo Fröbel, so schwer es die äußeren Umstände manchmal auch machten, immer präsent und wirksam geblieben ist. Was für ein Erziehungstal in der Tat zog Fröbel für das Lernental lagen den Anhöhen vor, da diese Orte der Sammlung, Anhöhen dagegen Orte der Zerstreuung seien. Zur unerlässlichen Forderung an eine Erziehungsanstalt in Hinsicht auf ihre zweckmäßige ersprießliche Lage gehört unstreitig, dass diese den Blick der Zöglinge nicht zerstreue, sondern sammle. Um es aus resonanzpädagogischer Perspektive zu sagen, im Tal spricht die Welt anders mit uns, als auf dem Berg. Es ist wohl nicht egal, wo eine Schule steht. Auch das Gebäudeensemble, die Architektur des Äußeren und des Inneren müssen resonanzstimulierend, lernenanregend sein. Dies bieten zu können, das gehört zweifelsfrei zu den großen Stärken und Vorzügen Kalhaus. Eine andere große Stärke wurde bereits genannt, die Atmosphäre, die Kindern die Chance gibt, wieder zu sich selbst und damit auch zu anderen Menschen zu finden. Eine weitere große Stärke liegt für mich in den großen Erfahrungen der Schule auf dem Gebiet der Pädagogik des Sprechens und der Sprache. Fröbels schwere philosophisches Denken, das sich auch in den Worten Äußerliches innerlich und Innerliches äußerlich machen manifestiert, führt in der Menschenerziehung zu den Worten, die Sprache ist wie die Mathematik doppelseitiger Natur, zugleich der Innen- und Außenwelt angehörig. Der wieder weltweite Beachtung findende Lev Vygotsky sieht im tätigkeitsbegleitenden Sprechen mit sich selbst bzw. für sich des kleinen Kindes, von Piaget vorher als egozentrisches Sprechen bezeichnet, nämlich äußeres Sprechen auf dem Weg zu innerem Sprechen, zum Denken in Sprache. Er hat für mich damit genau jenen Grad erfasst, an dem das Kind Äußeres innerlich macht, wo Denken und Begriffsbildung erwachen. Vygotsky war es auch, der die Frage, wie zu ermitteln sei, welche Anforderungen den Einzelnen weder über noch unterfordern, beantwortete. Seine Theorie von der Zone der nächsten Entwicklung besagt, es komme darauf an, beim Schüler zu ergründen, was er zwar noch nicht allein, aber bereits im Zusammenwirken mit anderen könne. Die nächste Entwicklung bestehe darin, das bereits mit anderen gemeinsam Bewältigte dann auch selbstständig bewältigen zu können. Verbirgt sich hier nicht der große Wert gemeinschaftlichen Lehrens und Lernens, liegen nicht genau hier die Potenzen für einen individuell fördernden Unterricht? Ist das nicht der Beweis, dass Homeschooling zumeist wohl nicht die Alternative zum Schulemachen ist? Ein weiterer großer Vorzug Kalhaus ist auch in den vielfältigen Möglichkeiten für Sport und Bewegung zu sehen, und nicht erst, seitdem es die moderne Sporthalle gibt. Das Schulgelände, der Spielplatz, angrenzende Wälder und Fluren bieten unendliche Möglichkeiten. Auch die Leibeserziehung stellte Fröbel einst in den sphärischen Kontext. Er sieht den Menschen in Verbindung mit Natur und Gott, geknüpft durch seinen Körper an die Natur und geeint mit Gott durch seinen Geist mit der Menschheit, durch die körperliche und leibliche Pflege des Menschen besonders als Kind. Toben macht schlau, Entwicklungsförderung durch Bewegung, so der Titel eines Buches von Renate Zimmer. Auch Neurophysiologen, Gehirnforscher, betonen den Wert von Bewegung auch für die kognitive Entwicklung. Besonders haben mir in Kalhau immer die vielen guten Ideen und die aus ihnen entspringenden Projekte imponiert. So wird Unterricht ermöglicht, der eben nicht zerteilend und zusammenhanglos ist. Oft hat sich dabei der neue Thüringer Fröbel-Verein eingebracht. Unvergesslich bleibt mir, dass, nachdem das Projekt Polytechnik und Natur bereits einige Zeit lief und Backofen, Schmiede, Pavillon, Barfußpfad, Gartenteich am Entstehen waren, man mich fragte, was machen wir denn jetzt? Wir haben alles verbaut und verwendet, es liegt nichts mehr rum, wir haben kein Material mehr. Material und Geld mögen mitunter ausgehen, Ideen und Enthusiasmus eben nicht. Beeindruckend sind die vielen künstlerischen Aktivitäten, seien es selbst inszenierte Theaterstücke, selbst geplante und gedrehte Videos, selbstgemachte Geschichten oder auch die wunderbare künstlerische Innengestaltung in der Hainerei. Nicht zu vergessen die Gestaltung der Gärten und der natürlichen Umgebung und all das, was handwerklich unter fachkundiger Anleitung entsteht. Vieles wäre noch zu nennen. Verzeihen Sie die Unvollständigkeit. Genau solches Lernen ist Leben in doppeltem Sinne. Kein zerteilender Geist bemächtigt sich der Welt, aber auch das Lernhandeln selbst wird ganzheitlich erlebbar. Jedes Handeln, auch das Lernen, setzt sich aus mehreren Sequenzen zusammen. Es beginnt mit einer Orientierung, also dem Erfassen der Situation, der Handlungsbedingungen, den zur Verfügung stehenden Ressourcen. In der zweiten Phase wird das Handeln konkret geplant. Dabei sind unter anderem Fragen nach dem Ziel, der Zielgruppe und dem zu beschreitenden Weg zu beantworten. Erst jetzt folgt der konkrete Handlungsvollzug. In der Praxis werden häufig auch dann noch Um- und Neuorientierungen und Modifizierungen der Planung notwendig. Das ist so, weil wir unser Handeln ständig kontrollieren und weil alle Handlungssequenzen, auch die hier zuletzt genannte Kontrolle, nicht mechanisch aufeinander folgen, sondern ineinander greifen. Wenn ein scheinbar perfekt organisierter Unterricht den Schülern aber nur den konkreten Handlungsvollzug übrig lässt, Orientierung, Planung und letztlich auch Kontrolle aber vorrangig in der Hand des Pädagogen verbleiben, können wichtige Potenzen erfolgreichen Lernens verschenkt werden. Intrinsische Motivation ist dann kaum bzw. gar nicht mehr möglich, die Beziehung zum Lerngegenstand, letztlich die Weltbeziehung, kommt abhanden. Konsequente Orientierung an Fröbel: Das Wesen jedes Dinges ist Einheit, muss aus meiner Sicht eben auch die Einheit des Lernhandelns beachten. Es kann also durchaus sehr zeitgemäß sein, sich mit den pädagogischen Gedanken Fröbels auseinanderzusetzen. Die Entwicklung und Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse wollte Fröbel erreichen durch entwickelnd erziehende Menschenbildung, durch die Entwicklung und Verbesserung der Individuen, durch die Erziehung aller Menschen zum Bewusstsein ihrer Humanität, ihrer menschlichen Existenz, der sphärischen Integriertheit in den gesamten Kosmos. Damit konnte man nicht mit dem Berufseinstieg aufhören. Fröbel dachte in seinen späten Jahren über sogenannte Produktionsanstalten nach, Bildungsanstalten für im Arbeitsleben stehende Menschen, damals eine politische Utopie. Helmut Heiland schreibt, sie bündele zweierlei: Fröbels seit 1836 intensiv entwickelten Ansatz der Spielpädagogik für den Kindergarten bzw. Elementarschulstufe einerseits und die Durchsetzung einer allgemeinen Volksbildung andererseits, in der Variante der Produktionsanstalt, die zugleich Arbeit, Brot und Bildung vielen Menschen der verschiedensten Bildungsstufen, so auch dem einfachen Arbeiter zu vermitteln vermag. Die Allgemeine Deutsche Erziehungsanstalt stand am Anfang des Großteils all dieser Ideen und Entwicklungen, und Keilhau blieb lebenslanger Ankerpunkt fröbelschen Denkens und Wirkens. Seit 200 Jahren wird in Keilhau Schule gemacht. Der Ort atmet Zukunft und Geschichte, eine wechselvolle Geschichte, zugleich. Stets wirkten hier verantwortungsvolle, kluge Menschen, die den Resonanzraum Erziehungstal, auf das Eigentliche zurückführend, am Leben erhielten. In lebendiger Erinnerung bleibt mir Ali Hübener, der mit leuchtenden Augen Keilhau-Geschichten erzählen konnte, der aber auch viele heute zum Bibliotheksschatz gehörende Bücher vor der Vernichtung bewahrt hat, zu denen, die nach 1989 mit Projektarbeit und Unterricht in der Natur begannen, gehörte Wolfgang Anschütz. Schön, dass wir seine in Kunst verewigten Resonanzerfahrungen haben. Das Jugendsozialwerk Nordhausen erkor sich Fröbels Ideengut zum pädagogischen Leitbild, ein großes Glück auch für Keilhau. Bei so vielen müsste man sich bedanken, wo anfangen, wo aufhören. Manchmal ist es auch schön, an einem Wochenende über das Schulgelände zu wandeln. Da ist es, als ob man Kinder lachen hört, da beginnt in Gedanken die kleine Messingglocke an der alten Turnhalle leise zu klingen, da meint man, vor dem Portikus des Speisesaales den Geruch frischen Pfefferminztees in der Nase zu haben. Eigentlich sollte aber jeder einmal Keilhau mit Kindern erlebt haben. Wollte ich das zu Erlebende beschreiben, ich müsste dieselben Worte verwenden, wie einst 1825 der Superintendent C. Respekt den Keilhauern auch deshalb, weil sie trotz ungewöhnlich vieler Besucher und trotz ungewöhnlich vieler immer wieder zu bewältigender Jubiläen so ungewöhnlich gut Schule machen. Was ist dem Erziehungstal zum Jubiläum zu wünschen? Ich wünsche uns, dass alle, die hier lehren, lernen, wirken Keilhau als einen resonanten Ort erleben, an dem die Welt mit ihnen spricht. Ich wünsche uns, dass jeder, der hier war, immer an einen guten Ort, an eine gute Zeit denken möge. Ich wünsche mir, dass mancher, der sich hier am Ende der Welt angekommen wähnt, die innere Wende wagt, um den Anfang zu sehen, der Keilhau ausmacht. Ich wünsche uns, dass in 50 und in 100 Jahren ebenso engagierte Menschen hier mit Kindern feiern, über Vergangenheit und Zukunft sprechen und dass Fröbel darüber hinaus etwas zeitgemäßer geworden ist. Ich wünsche uns, dass man dann auch über unsere Zeit als einer erinnernswerten spricht. Ich wünsche, dass die Entscheider immer verstehen, dass man Keilhau braucht, weil es immer Kinder gibt, denen Fröbels Erziehungsteil geben kann, was sie so dringend brauchen. Und ich wünsche uns, dass die Glocke der Turmuhr immer Frieden läuten möge. Es war im Gewitter, als ich mit Keilhau Freundschaft schloss. Gewitter stehen aber, nicht nur sinnbildlich, auch für Unbill und Ungemach. Fröbel lebte und wirkte in den Stürmen und Gewittern seiner Zeit. Da waren restauratorische Demagogenverfolgungen, von denen Keilhau ab 1823 betroffen war. Nicht zu vergessen das preußische Kindergartenverbot von 1851. Doch will mir scheinen, dass Fröbels Ideen gerade aus Niederlagen immer wieder gestärkt hervorgingen. Sinnbildlich für dieses Leben steht Fröbels Trauerzug am 23. Juni 1852, als über Schweinau ein Unwetter tobte. Der Zug musste zwischenzeitlich gar Unterstand in einem Haus finden. Am Grabe angekommen, sprach der damalige Schweinauer Pfarrer, Dr. Rückert, prophetische Worte, dunkel, als ob die Natur selbst trauere, es könnte scheinen, das Unwetter habe deine Begräbnisfeier gestört, aber nein, es musste ihr dienen. Es ruft uns ja einige deiner letzten Worte zu, die du sprachest, als es eines Abends donnerte und blitzte, das Gewitter hab ich gern, das Gewitter hab ich gern, neues Leben, neues Leben, wenn man so will, brachte mir das Gewitter in Keilhau im Juni 1983 auch ein Stück neues Leben. Das Erziehungstal und Fröbel begannen das Gespräch mit mir, möge es nach vielleicht mitunter unvermeidlichen Gewittern doch immer neues Leben geben. Heute vor 235 Jahren war Friedrich Fröbels Leben gerade ein ganz neues, noch ein Grund mehr, heute und morgen hier zu feiern, angeregt zu werden, zu diskutieren, Ideen zu entwickeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Anmerkung: Alle zitierten Quellen können der ebenfalls unter www.fröbelweb.de zu findenden Druckfassung entnommen werden.